Liebe Geschwister, es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Und so freue ich mich und freuen wir uns zusammen, dass wir miteinander unter Gottes Wort zusammenkommen dürfen. Und der Herr möchte jetzt sein Wort aufschließen, denn ohne ihn sind wir auch da auf verlorenem Posten. Das haben wir ja auch in der Einleitung gehört. Die Schrift muss durch Schrift erklärt werden. Und Paulus, als er in der Thessalonicher Synagoge dort damals aufgetreten ist zum ersten Mal, da lesen wir, dass Paulus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging und sich mit denen dort aus der Schrift unterhielt. Also nicht über die Schrift gesprochen, sondern aus der Schrift. Und das ist der entscheidende Unterschied und der Herr möchte dazu Gnade geben. Wir sind in der Betrachtung das letzte Mal an dem gewesen, was wir getötet haben und angezogen haben sollen als Heilige und Geliebte unseres Gottes und Vaters. Und unser Bruder Thomas hat uns ab Vers 15 gelesen und dort steht die Überschrift zu dem, was wir heute betrachten. Der Friede des Christus. Und dort heißt es nun etwas genauer, entscheide oder sei Schiedsrichter in euren Herzen. Das heißt, der Friede des Christus hat die oberste Priorität auch dessen, was heute gesagt werden soll. Und der Text, der beinhaltet ja eine ganze Menge Fettnäpfchen, in die man treten kann. Insbesondere, weil die gemachten Aussagen dort nicht in die Gesellschaft passen, in der wir alle leben. Und deshalb mögt ihr mir verzeihen, wenn ich vielleicht etwas überalterte Gedanken heute äußere. Aber wir wollen uns an die Schrift halten und aus der Schrift miteinander betrachten. Und es fängt dann auch im Vers 16 ganz wichtig an. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und der Hintergrund, auf dem dieses Wort steht, das sind ja gerade die Punkte einerseits, was wir ausgezogen haben sollen und was wir angezogen haben sollen. Oder als solche erfunden werden, die ausgezogen haben und angezogen haben. Ausgezogen das Alte, angezogen das Neue. Und so sind wir unterwegs, irgendwo, jeder ist da irgendwo dazwischen unterwegs, auch ich. Ja, ich spreche jetzt nicht hier von oben herab, das möchte der Herr schenken, sondern als jemand, der mitten unter euch ist und an denselben Problemen in seinem Leben kämpft. Und da ist mir auch der Petrus immer wieder ein großes Vorbild. Und man bezeichnet ihn ja von bestimmter Seite als den ersten Papst, also den Oberältesten. Und der Petrus hat es aber nicht so gesehen. Er sagt in 1. Petrus 5, Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich. Und jetzt steht da nicht der Oberälteste. Und Petrus war ja ein Choleriker und er wollte immer vorne dran sein. Und er hat ihn aber so geführt, dass er jetzt von sich sagen kann, der Mitälteste. Und das werden wir auch immer wieder bei jeder biblischen Ermahnung finden, auch bei unserem Apostel an die Nationen, bei Paulus, diese Haltung. Und er sagt, der Zeuge der Leiden des Christus. Und er sagt nicht, der die Herrlichkeit zuerst mal gesehen hat, sondern auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. So drückt sich Petrus aus. Und deshalb konnten auch die Ältesten damals die Ermahnung annehmen, die er ihnen gegeben hat, weil er sich mit eingereiht hat unter die, die ihn hörten. Und so möchte das heute auch geschehen. Lasset also, Vers 16, Kolosser 3, das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ja, reichlich wohnen. Ja, es gibt ja Leute, die haben Angst, dass ihre Wohnung versaut wird und deshalb wohnen sie im Keller in einer Ecke und halten alles unter Plastik. Ja. Genauso soll es mit dem Wort Gottes nicht sein, sondern das Wort Gottes möchte in dem ganzen Haus wohnen. Und der menschliche Körper wird ja in der Schrift immer wieder auch als Haus gesehen. Und der Christus, der sollte ja nicht im Keller wohnen, in einer Ecke, sondern er sollte vom Dach bis zum Keller in uns wohnen, wenn nicht gestattet mir, das Bild einmal so zu gebrauchen. Und wenn das Wort des Christus reichlich in uns wohnt, dann lernen wir göttlich denken. Oder wie der Paulus in 1. Korinther 2 sagt, dass wir den Denksinn oder das Denken des Christus in uns haben. Dass dieses Denken des Christus immer mehr in unserem Herzen Platz greift. Und wir alle Dinge, die auf uns einstürmen und einerseits, und die Dinge, die aus unserem Herzen, aus dem alten Wesen hochsteigen, dass die praktisch durch die Gedanken des Christus gerichtet werden, ausgerichtet und das, was nicht taugt, ausgeschieden werden möchte, durch das Denken des Christus. Das Wort des Christus ist die ganze Schrift, denn sie ist Gott gehaucht, sagt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alles Geschriebene ist Geist gehaucht. Und deshalb suchen wir nicht die Wahrheit in der Schrift, sondern wir haben die Wahrheit in der Schrift. Wir haben ihn. Und der Herr Jesus selber sagt, dass die Schrift von ihm Zeugnis ablegt. Die Pharisäer haben sich auch, so wie sie sich immer wieder hinter Mose versteckt haben, auch hinter den Schriften versteckt und haben gesagt, das, was da drin steht, das macht uns gerecht. Ja? Sie haben ihre eigene Gerechtigkeit in der Schrift gesucht. Und der Herr Jesus hat gesagt, es wird einen geben, der euch mal verklagt. Das bin nicht ich bei dem Vater, sondern der, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Der Mose, denn er, sagt er, hat von mir geschrieben. Und wir lesen die Schrift eigentlich erst dann richtig, wenn wir den Christus in der Schrift suchen. Und dann erst in zweiter oder dritter Linie, was die Schrift jetzt mir zu sagen hat. Zunächst einmal geht es darum, den Christus zu suchen. Und wenn wir den gefunden haben, dann redet der zu uns. Ja, also das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Und das würde es auch heißen, wie wir von Paulus gehört haben, dass er sich aus den Schriften mit ihnen unterhalten hat in der Synagoge. Nicht über die Schrift, sondern aus der Schrift. Zweitens steht hier, und da kann man zum ersten Mal wieder irgendwo reintreten, in aller Weisheit euch gegenseitig lehrend und ermahnend mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, dem Herrn singend in euren Herzen. Hier spricht die Schrift, wie man das formulieren könnte, von der allgemeinen Lehraufgabe jedes Glaubenden. Das heißt, jeder Glaubende muss fähig werden im Lauf seines Wachstums, dass er wenigstens einem anderen Lehrer sein kann. Es muss nicht jeder vor einer Versammlung von 100 Leuten sprechen können. Es muss nicht sein. Aber jeder muss fähig sein, den anderen zu belehren, und zwar in der richtigen Weise. Sonst würde das hier nicht so stehen. Wir sind also in der Gemeinde nicht zwei Gruppen, nämlich Konsumenten oder Laien und die anderen, das sind die Geistlichen oder die Lehrer. Obwohl natürlich der Heilige Geist Lehrer beruft, natürlich, aber das sind die Lehrer, die dann vor einer größeren Menge Leute zu lehren haben. Die muss es auch geben in der Gemeinde. Aber dieses Lehren soll dazu führen, dass die anderen lehrfähig werden. Und es ist ja auch so, dass die Eltern ihren Kindern das versuchen beizubringen, ja, wenn sie ihre Kinder richtig erziehen, dass sie nicht nur sklavisch irgendwas kopieren, sondern dass sie anfangen, aus Überzeugung Dinge zu tun, die sie vorher unter etwas Druck, ja, gelernt haben. Jede Belehrung hat den Sinn, dass sie angewandt wird und dass der gelehrt wird, auch selber lehrfähig wird. Es gibt in der Gemeinde immer nur Geben und Nehmen in einer Person. Einmal sind wir mehr Gebende, einmal mehr Empfangende. Aber beides, nicht separiert voneinander. Das ganze Spezialistentum, das wir in der Welt finden, das ist kosmischer Herkunft und nicht göttlicher Natur. Eine Gemeinde vom Innern her fremd. Lehre und Ermahnung umfasst die Pläne und Vorsätze, Ratschlüsse, heilsgeschichtliche Ordnungen Gottes sowie seine Ziel- und Vollendungsgedanken. Aber in gleicher Weise muss auch die Konsequenz in der praktischen Umsetzung der Lehre unseres Gottes unser tägliches Leben gelehrt werden. Wie setze ich nun denn um, wenn ich weiß, dass Gott mit allem zurechtkommt? Was bedeutet es ganz konsequent in meinem persönlichen Leben? Was bedeutet es, wenn Gott mein Leben von Vorgrundlegung der Welt erkannt hat, gesehen hat und bestimmt hat, bestimmte Kairoi-Gottes-Zeitpunkte gesetzt hat, an denen ich vorbeikomme? Was bedeutet das jetzt konkret für mich? Ja, diese Dinge müssen alle gelehrt werden und die Schrift sagt eine ganze Menge dazu. Und wir sind ja nachher auch noch an dem ermahnenden Teil ab Vers 18, wo wir dann sehr schnell auf den Boden der Wirklichkeit kommen. Dem Herrn singen und spielen in unserem Herzen. Das ist wieder ein Hinweis auf unsere geistliche Grundhaltung. Wenn ich in meinem Herzen viel danke, lobe und singe, dann kann ich nicht gleichzeitig Unsinn aus meinem Herzen hervorbringen. Ja, das geht einfach nicht. Und ich muss das praktisch auch so machen, wenn ich manchmal vom Geschäft heimfahre und mich das ganze Zeug vom Tag noch beschäftigt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu beten anzufangen. Weil ich kann nicht gleichzeitig beten und gleichzeitig das Zeug von der Arbeit denken, obwohl das auch seinen Platz hat. Ja? Und, aber das hat halt Platz, bis die Arbeit zu Ende ist und dann dürfen wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und das Ermahnen und das Ermuntern, das ist auch nötig. Und es ist ein Kampf. Ja. Und manche wollen deshalb nicht so recht ermahnen, weil man da auch dem anderen einmal wehtun muss. Oder wehtut, ohne dass man es möchte. Ja. Weil einfach dann der Geist bestimmte Dinge in unserem Herzen drückt, ja, so wie das bei mancher Behandlungsmethode ist, dass Schmerzen durch andere Schmerzen bekämpft werden. Und so ist es mit dem Wort Gottes auch. Ja, da muss uns der Herr da und dort mal wehtun, damit uns einiges auffällt und wir in eine andere Richtung gebracht werden. Es müssen ja nicht immer 180 Grad Kehrtwendungen sein, die wehtun, sondern manchmal tun auch kleine Kurskorrekturen weh. Und das ist dann sehr hilfreich für uns. In Vers 17 lesen wir, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles im Namen des Herrn Jesu, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Es gibt da Paulus hier alles, sagt nichts, was hier unter nicht fallen würde. Was irgend ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das sind die einfachsten täglichen Arbeiten, genauso gemeint hier wie die Wortverkündigung etwa auf der anderen Seite. Wir kommen dann im Vers 23 noch einmal speziell auf diesen Punkt zu sprechen. Deshalb möchte ich an der Stelle schneller drüber weggehen. Denn die Schrift teilt ja das Leben der Gottesmenschen nicht in einen profanen oder weltlichen und dann in einen frommen Bereich. Etwa jetzt wäre heute Morgen die Stunde, wo wir gemeinsam unterm Wort sind, das wäre nun sozusagen der christliche Teil unseres Lebens, in Anführungszeichen. Und wenn wir morgen zur Arbeit gehen, dann geht es wieder profan her. So sieht es die Schrift nicht. Denn wir sind für ihn selber auserwählt nach Epheser 1,5. Und entweder es ist 100% alles in unserem Leben, das Leben für den Herrn und aus der Kraft des Herrn, oder wir können es gleich bleiben lassen. Entweder ganz oder nicht. Ja, also hier ist Gott sehr radikal. Und wenn er jemanden nimmt, dann nimmt er ihn ganz. Und er sagt nicht, gibst du mal 10% von deinem Herzen. So steht es nicht, auch im Alten Testament nicht. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Nicht einen Teil oder wie im Haus, nicht nur den Keller des Herzens oder dort, wo es Probleme gibt, sondern alles. Und das ist schön, dass wir das wissen, wenn es auch manchmal uns das Fürchten lehrt. Jetzt kommt da noch was ganz Wichtiges hier. Danksagend Gott dem Vater durch ihn im Vers 17. Paulus ruft mehrfach zur Danksagung in diesem Brief auf, insgesamt viermal in 1,12, 2,7, 3,17 und 4,1. Und das unterstreicht die Wichtigkeit, die sprachliche Form Danksagen spricht von einem kontinuierlichen, nie unterbrochenen Prozess. Oder wie Paulus etwa in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 formuliert: Freut euch alle Zeit, betet unablässig oder unausgesetzt, danksaget in allem. Und jetzt kommt das Entscheidende, denn dieses ist der Wille Gottes gegen euch. Es ist also der erklärte Wille unseres Gottes, dass wir danksagen. Ein entscheidender Punkt ist hier, dass als Folge der Aussage in Vers 15, wo wir lesen, seid dankbar, dass der Dank gesagt werden soll, laut und deutlich. Wenn ich dankbar bin, das ist etwas, was in meinem Herzen abläuft, das ist die Grundhaltung. Ich kann eine dankbare Haltung haben oder eben nicht. Das ist die Voraussetzung, dass ich in meinem Herzen dankbar bin. Aber dann soll ich Dank sagen. Warum denn? Unser Dank soll als Bekenntnis nach außen dringen, und zwar aus dem Grund, dass der Kosmos Zeuge dieser inneren Haltung wird. Danksagen ist ein Zeugnis an den Kosmos, an die sichtbare und an die unsichtbare Welt, dass ich mit meinem Gott einig bin, ja, dass ich momentan mit der Situation, auch wenn mir das Wasser aus dem Gesicht läuft unter Umständen, im Extremfall, dass die Leute da draußen sehen, die Unsichtbaren, Moment mal, der bekennt sich ja auch in dieser verrückten Situation zu seinem Gott. Und er nimmt das, was ich womöglich jetzt als Finsternis enge ihm antue, wie bei dem Hiob etwa, ja, der nimmt es ja aus seines Gottes Hand. Das ist ja eigenartig. Und dann ist genau dieses Zeugnis geschehen, das der Herr aus dieser Situation in meinem Leben herausbringen will. Nicht, wenn mir jemand 1.000 Euro schenkt, dann ist es einfach, Dank zu sagen. Aber wenn ich gerade in einer elenden Situation drin bin, dass ich dann auch noch einen Dank hervorbringe, das ist dann schon etwas mehr. Und deshalb sollen wir Dank sagen. Und wir erfüllen, wie wir eben im Thessalonicher Brief gelesen haben, den erklärten Willen unseres Gottes, wenn wir ihm Dank sagen, alle Zeit für alles. Natürlich lässt uns der Herr Zeit, bis wir dahin kommen. Er fordert es nicht einfach. Ab heute, zack, wird Dank gesagt, alle Zeit für alles. Nee, so nicht. Sondern wir lernen das. Und der Herr gibt uns Zeit, dass wir es auch lernen können und richtig lernen, sodass er verherrlicht wird in allem. Was immer oder was irgend ihr tut, von Vers 17, das betrifft natürlich jetzt auch die Dinge, über die jetzt der Paulus ermahnenderweise zu den Kolossern spricht. Und wir finden ja immer in den paulinischen Briefen, mit Ausnahme vielleicht des Galaterbriefes, finden wir immer einen Lehrteil und einen ermahnenden Teil. Der ermahnende Teil ist jeweils immer die Konsequenz dessen, was vorher belehrenderweise gesagt wird. Und so können wir die Verse 3,18 bis 4,6 etwa uns überschreiben, unser Leben in den Bereichen des Alltags. Paulus hat in den Versen 5 bis 11 exemplarisch negative Erscheinungen genannt, so etwa neuralgische Punkte des alten Menschen. Und hier nennt er offensichtlich neuralgische Punkte in dem Zusammenleben der Menschen in der Gemeinde und auch zum Beispiel in der Ehe, denn da geht es damit los. Wir hatten schon oft die biblische Grundordnung genannt und die gilt auch hier. Ermahnungen unseres Vaters sind immer erlernbar und er verlangt nie etwas von uns, wofür er nicht zuerst die Voraussetzungen in unserem Leben geschaffen hat. Deshalb ermahnt Paulus immer als solche, die heilige und Geliebte sind. Und so dürfen wir auch jetzt die Ermahnungen hören. Es ist entscheidend, dass die jeweils angesprochenen Personenkreise auf die Erfüllung die ihnen in Befehlsform gesagten Ermahnung achten. Ich muss also kontrollieren, ob ich meine Aufgabe oder die Ermahnung, die mir gesagt ist, ob die in meinem Leben umgesetzt wird. Ich habe kein Recht, jetzt einer von euch zu beobachten und zu gucken, macht denn die oder macht denn der das, was ihm die Schrift sagt. Wenn wir das tun, dann gibt es nur Krieg. Und deshalb ist es wichtig, dass ich darauf achte, was, durch was werde jetzt ich ermahnt und stimmt mein Leben mit dem überein, was hier ermahnt wird. Wir werden das gleich noch genauer sehen. Es ist zwar die gegenseitige Ermahnung in Vers 16 geboten, keine Frage, ja, dass ich auch den anderen ermahne, im Einzelfall. Aber ich habe nicht das Recht, nachzuprüfen, ob der andere die Ermahnung jetzt auch annimmt und umsetzt. Das ist nicht mehr mein Problem. Ja, sondern mein Problem ist, dass ich das, was die Schrift ermahnt, eins zu eins wiedergebe. Und dann, wenn es ausgesprochen ist, dann liegt die Verantwortung bei dem Ermahnten. Und dann ist die Beziehung des Ermahnten zu seinem Gott entscheidend, ob er jetzt auf diese Ermahnung hören will oder nicht. Das ist dann dem sein Problem und nicht mehr meines. Wenn ich das zu meinem Problem mache, dann wird es sehr schnell schwierig. Ja, das werden wir dann auch noch sehen. Der Geist hat hier die Ermahnungen paarweise geordnet. Das ist mir aufgefallen. Und zwar Männer und Frauen, damit fängt es an, beziehungsweise genauer Ehemänner und Ehefrauen. Dann Kinder und Eltern als nächster Kreis drumherum sozusagen. Dann noch ein weiterer Kreis, Knechte oder Sklaven und Herren. Und er beginnt in der innersten Beziehung, auch der Gemeinde, der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und das ist nicht von ungefähr so. Und wir erkennen daraus auch eine Reihenfolge der Prioritäten aus des Herrn Sicht. Man kann also nicht sozusagen die Ehe der Gemeinde opfern. Ja, wenn ich merke, ich komme mit meiner Frau nicht klar, dann engagiere ich mich in der Gemeinde. Ja. Manchmal findet man das ja, dass Menschen irgendwo kompensieren, wenn sie merken, da klappt es nicht, dann stürzen sie sich auf was anderes. Aber so ist es nicht in der Schrift, sondern in der Schrift sollen alle Beziehungen geordnet werden. Ja. Wenn jemand in Mathe schlecht ist, dann kann er das in einer Sprache kompensieren. Und dann kommt trotzdem noch eine 2 oder noch was Besseres im Zeugnis raus. Auch wenn er in einem Fach eine 5 hat. Aber bei Gott gibt es das nicht. Gott will uns so führen, dass wir in allen Fächern eine 1 haben. Ja? Und wenn ich das Beispiel, das hinkende Beispiel nun benennen darf, so. Ja? Und deshalb geht es hier darum, dass jede Beziehung zu einer göttlichen Frucht heranreift. Und deshalb gibt es hier Ermahnungen. Und der Paulus spricht die Ermahnungen aus der Personenkreise, die irgendwo Schwierigkeiten haben. Und wir können Gift draufnehmen, das, was in der Bibel ermahnt wird, da gibt es Schwierigkeiten. Weil sonst würde die Schrift das nicht nennen. Und deshalb geht es hier gleich neuralgisch los. Jetzt könnten natürlich die Unverheirateten sagen, jetzt kann ich eine Weile pennen, ja, weil jetzt geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber die gibt es ja auch in der Gemeinde, nicht nur zwischen den Eheleuten. Ehemänner und Ehefrauen, Vers 18 und 19, da steht Folgendes. Ihr Frauen oder ihr Ehefrauen heißt, sollte man eigentlich des Zusammenhangs wegen besser wiedergeben, seid euren Männern oder eigentlich heißt sogar, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt in dem Herrn. Und jetzt kommt gleich weiter, ihr Männer liebet eure Ehefrauen und seid nicht bitter gegen sie oder eigentlich heißt es, lasst euch nicht gegen sie lasst euch nicht gegen sie erbittern. So heißt es dort wörtlich. Es hat wenig Sinn, dass ich von meiner Frau erwarte, dass sie sich mir ohne Gegenrede unterordnet. Wenn ich das sogar noch verlangen würde, dass sie das macht, immer, ja, dann wäre der Dauerkriegszustand vorprogrammiert. Weil dann würde ich ja immer auf das achten, was sie zu tun hat. Und ich würde ganz vergessen, dass da steht, ihr Ehemänner liebet eure Frauen. Wenn ich mich auf das konzentriere, was da über mich gesagt ist, dann brauche ich mich nicht mehr Sorgen machen, dass sie das hinbringt, was ihr gesagt ist. Ja, wenn ich mich so verhalte, wie das die Schrift von mir erwartet, dann hat meine Frau deutlich weniger Probleme, dem nachzukommen, was ihr gesagt ist. Und so ist hier mit all den Personengruppen, über die hier was geschrieben steht. Ich möchte jetzt zu Epheser 5, Vers 20 und folgende kurz gehen. Und das ist ja auch so ein Eheabschnitt. Und interessanterweise geht es dort auch mit der Danksagung los. Denn dort heißt es in Vers 20, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Und jetzt kommt's hier wörtlich, euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Das heißt, die Gemeindeglieder sind dazu aufgerufen, dass sie sich einander unterordnen. Und zwar wird da nicht der Oberälteste angesprochen, dass er darauf zu achten hat, dass jeder sich dem anderen unterordnet. Sondern jeder Einzelne ist angesprochen, ordne du dich dem anderen unter und guck, dass das passiert in deinem Leben. Und wenn das jeder macht, ich denke, dass die 90% der Beziehungsprobleme in der Gemeinde einfach weg. Die sind weg. Aber in dem Moment, wo wir aufeinander im negativen Sinne achten, ob der andere dem nachkommt, was ich von ihm erwarte, und wenn es noch so schriftgemäß ist, dann wird es nichts. Wird nichts. Ja? Sondern erst dann, wenn ich mich darum kümmere, dass ich dem Wort Gottes gehorsam bin, dann, wenn das jeder macht, ja, dann ordnet sich die Beziehung in der Gemeinde mehr oder weniger, sage ich mal vorsichtig, automatisch. Und das Interessante ist, dass es nun weitergeht, in gleicher Weise auch die Frauen ihren eigenen Männern. Das heißt, so wie sich die Gemeindeglieder einander unterordnen sollen, so soll es auch mit den Ehefrauen sein, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Nun, in Vers 23 begründet der Paulus, was er nun sagt, warum das so sein soll, dass sich die Frau, die Ehefrau, ihrem eigenen Mann unterordnen soll als dem Herrn. Das Haupt der Versammlung ist. Und jetzt kommt schon das Erste, was den Mann erschüttern machen sollte. Er ist des Leibes Retter. Ja, und leider gibt es Männer, die lesen da nicht weiter, sondern die hören da gleich auf und predigen eine Stunde drüber. Aber da geht es weiter in diesem Text. In Vers 24, aber gleich wie die Versammlung dem Christus untergeordnet ist, also auch die Ehefrauen ihren eigenen Männern in allem. Und jetzt kommt Vers 25. Ihr Ehemänner, liebet eure Ehefrauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er, der die Versammlung, sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Ehefrauen zu lieben als ihre eigenen Leiber, heißt es wörtlich. Nicht wie, sondern als. Denn so ist es ja eigentlich dann auch in der Ehe, dass Mann und Frau eigentlich einer sein sollen, zu einer Einheit hin werden. Wenn man jetzt rein statistisch vorgeht, dann ist den Frauen 2 Verse lang gepredigt und den Männern 5. Und wir können schon ablesen, wer hier besonders in der Verantwortung steht. Das ist der Mann. Jeder frage sich nun selbst, was hier die Konsequenz ist. Wo sind die Ehemänner, die so leben? Wo sind die Ehefrauen, die ihre Aufgabe nach der Schrift so gerecht werden? Wir haben Heere von Menschen, die darauf bedacht sind, dass ihnen Recht geschieht und dass die anderen sie ja genug beehren und beachten. Wo aber sind jene? Natürlich in der Gemeinde, von der Welt können wir das nicht verlangen. Die hat die Voraussetzung nicht dafür. Die danach streben, ihrer Rolle und der Aufgabe nach der Schrift gerecht zu werden, dann machen sie es automatisch dem anderen leichter, seine Rolle zu leben und seine Aufgabe gottgemäß durchzubringen. Nach Vers 21 und 22 gilt dieses Prinzip des gegenseitigen Unterordnens in der Gemeinde und in der Ehe bzw. der Familie gleichermaßen. Es muss in der innersten Beziehung in der Familie von Kindesbeinen an gelehrt und gelebt und eingeübt werden. Dazu ist die Familie da. Ja, und wenn ein Kind, das wissen wir ja aus unserer täglichen Erfahrung, wenn Kinder nicht lernen, wenn sie nicht geliebt werden und nicht lernen zu lieben, dann können sie es später so gut wie nicht. Dann haben sie riesige Probleme, Beziehungen einzugehen, ja, die mehr sind als Lebensabschnittsgefährden. Ja. Dann, wenn eine Beziehung dauerhaft sein soll, dann muss jemand seine Beziehung schon mit der richtigen Voraussetzung anfangen. Und er muss schon fähig sein, Beziehung zu knüpfen und Beziehung zu pflegen. Und da haben wir ja von unserem Gott das Wichtigste in unsere Herzen ausgegossen, nämlich die Liebe, die ist dazu notwendig. Und wenn ich mir überlege, ja, wenn ich mich als Ehemann so verhalten soll, wie Christus sich der Versammlung gegenüber verhält, da bin ich so total beschäftigt damit, das umzusetzen in meinem Leben, dass ich nicht mehr auf andere aufpassen kann, dass die es richtig machen. Weil da bin ich irgendwo immer in der Schuld. Und der Paulus hat nun ein tröstliches Wort geschrieben: Seid niemand irgendetwas schuldig, als einander zu lieben. Das heißt, die einzige Schuld, die wir haben dürfen, immer, das ist die Liebesschuld. Das heißt, wir werden mit der Liebe nicht fertig. Das ist einerseits tröstlich, auf der anderen Seite aber auch eine strenge Ermahnung. Für mich ganz persönlich und für jeden Einzelnen, der das Wort hört. Nun zurück zu Vers 18 und 19 in Kolosser 3. Solches Verhalten, wie der Paulus hier sagt, das geziemt sich im Herrn. Vers 18 gehört natürlich genauso in dem Verhalten der Männer, ist es genauso ein Aushängeschild oder sollte ein Aushängeschild sein für jemanden, der in der Gemeinde lebt, dass er so lebt. Und es ist auffallend, dass die Formulierung, ihr Männer liebet die Frauen und lasst euch nicht erbittern gegen sie, dass diese Formulierung den Anschein erweckt, als komme der Anlass zum Erbittern nicht nur aus der Beziehung der beiden alleine, sondern von außen heran. an die Beziehung. Ja, weil es heißt, lasst euch nicht erbittern gegen sie. Und das sieht so aus, wie wenn es auch damals schon so Fronten gab. Männer gegen Frauen und umgekehrt. Und wir wissen, dass diese Fronten steinalt sind. Wo gab es diese Fronten zum ersten Mal? Mann gegen Frau? Im Garten. Ja? Was hat der Adam gesagt? Ja? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja? Und Gott nimmt ihn sozusagen direkt am Kragen nachher und wir merken, wenn wir die Geschichte dort weiterlesen, das können wir der Zeit halber nicht, dann merken wir, dass Gott den Adam vollkommen zu 100% für das verantwortlich macht, was im Garten passiert ist. Natürlich hat die Eva Schuld auf sich geladen, keine Frage. Ja, denn sie wird dann auch unter das Gericht Gottes gestellt. Aber die Hauptverantwortung, die liegt auf Adam. Und ich denke, wenn die Ehemänner unter uns, ja, auch ich, ja, wenn wir uns dessen bewusst sind und besser werden, dann lösen sich manche Beziehungsprobleme von ganz alleine. Und der Teufel hat schon damals im Garten Eden mit Erfolg Mann und Frau gegeneinander isoliert. Ja, das ist das Werk des Teufels gewesen, mit lauter guten Argumenten. Es gibt heute sanfte Varianten. Ja, ich möchte jetzt mal, vielleicht erschlägt mich nachher jemand, Frauenfrühstück und Männervesper nennen. Ja. Vielleicht gibt es auch hier, ich habe das bei uns in Württemberg, wird es an manchen Orten veranstaltet. Ja. Frauenfrühstück und Männervesper. Im Prinzip nichts dagegen zu sagen, wenn sich Frauen unter sich treffen. Aber das sind solche Bewegungen, die der Teufel installiert, um irgendwann einmal die beiden Gruppen gegeneinander aufzubringen. Und da muss die Gemeinde Acht haben, dass das nicht passiert, ja? Dass das beim Frauenfrühstück bleibt oder bei Männervesper und dass nicht aus diesen Brotstätten, ja, dann irgendwelche Entwicklungen gegeneinander entstehen. Selbstverwirklichung ist ja heute sehr, sehr wichtig und jedes Individuum achtet streng darauf, dass es nicht zu kurz kommt. Und wir sehen heute in der Gesellschaft, dass dieses Gedankengut und diese Prinzipien Gottes eigentlich mehr oder weniger verschwunden sind. Und deshalb gibt es auch die vielen Probleme, Beziehungsprobleme am Arbeitsplatz. Etwa und an anderen Stellen in der Gesellschaft. Nun, so viel zu dem ersten Teil. Jetzt kommen wir zu Vers 20 und 21. Dort heißt es, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern. Und da steht wieder nicht drauf zuerst. Ihr Eltern, sorgt dafür, dass eure Kinder euch gehorsam sind, das ist eigenartig, ja? Sondern es steht da, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern. Auch dort wird praktisch das Kind ermahnt, sich den Eltern unterzuordnen. Natürlich müssen die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder das lernen, keine Frage. Aber wenn es um Ermahnung geht, wird immer der direkt angesprochen, um den es hier geht. Also hier wird das Kind ermahnt, sich den Eltern unterzuordnen. Die nüchterne Begründung ist hier, das ist wohlgefällig im Herrn. Das ist prinzipiell die gleiche Begründung, wie wir sie vorhin hatten, bei der Unterordnung der Frau, beziehungsweise der Liebe des Mannes zu seiner Frau. Denn das geziemt sich so für solche, die in Christo Jesu sind. Es ist deren Aushängeschild, deren Charakterzug eigentlich, der geistliche Charakterzug des Gotteskindes ist, dass er so handelt. In der Parallelstelle in Epheser 6, Vers 1, dort sagt Paulus, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. ist also vor Gott Recht, entspricht dem Ausleben des Rechtes Gottes, dass die Kinder den Eltern gehorsam sind. Ein solches Verhalten ist dem Stande angemessen und entspricht der Norm unseres Gottes. Und Paulus zitiert hier an dieser Stelle sogar das Gesetz, das Gebot Nummer 6, wo Israel eine Verheißung sogar hat, wenn das geschieht, wenn also die Kinder sich in Israel den Eltern untergeordnet haben, dann ist ihnen Leben im Lande verheißen, als Frucht dieser Lebensordnung. Wir sehen also, dass da eine Lebensordnung dahinter steht, wenn wir uns so verhalten. Ja, wenn wir Dank sagen in allem, wenn die Männer ihre Frauen lieben, wenn sich die Frauen ihren Männern unterordnen, dann sind es Lebensordnungen, aus denen Segen hervorkommt. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es im günstigsten Falle Unsegen. Ja, wenn nicht Gericht aus solchem Verhalten, dann aus solchem Fehlverhalten daraus kommt. Wenn wir in 2. Timotheus 3 hineinsehen, dort heißt dieses aber, wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden oder gefahrvolle Zeiten, denn die Menschen werden eigenlebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Und jetzt kommt es wieder, den Eltern ungehorsam. Das ist das Kennzeichen Nummer 6. Ja? Interessant. Ja? Sechstes Gebot, Eltern gehorsam. Und hier als sechstes böses Kennzeichen der letzten Zeit, den Eltern ungehorsam. Das ist nicht von ungefähr. Wir wissen, dass zu allen Zeiten Kinder Probleme hatten, ihren Eltern gehorsam zu sein. Auch ich hatte dieses Problem. Ja, und ich habe einiges Prügel bezogen von meinem Vater und ich bin dankbar, dass er das gemacht hat. Ja. Und er hat immer gesagt, bevor ich Prügel bekam, hat er gesagt, weißt du, warum du jetzt Prügel bekommst? Und dann musste ich das sagen. Und solange ich nicht kapiert hatte, warum ich Prügel bekomme, hat er mich auch nicht geschlagen. Es war ist mir jetzt erst viele Jahre nachher so recht bewusst geworden, dass er das so gemacht hat. Nun, er hat Es gab nicht bei jeder kleinen Tätigkeit Prügel, nicht? Aber ich habe einige Dinge gemacht, die ordentlich Prügel verdient haben. Und da ist es wichtig gewesen, dass ich wusste, warum. Wenn Kinder den Eltern gehorsam sind, dann erfüllen sie eine Lebensordnung. Das ist wichtig, dass wir das festhalten. Und die letzte Zeit, in der wir zweifellos leben, ist gekennzeichnet, dass das eben nicht so ist. Im Kolosserwort wie im parallelen Epheserwort ermahnt die Schrift insbesondere nun weiter die Väter. Sie sollen im Umgang mit den Kindern geistgemäß wie Väter und nicht wie Zuchtmeister handeln. Offenbar haben die Väter hier mehr Probleme als die Mütter, ja, in der angemessenen Form zu erziehen. Denn sonst würde der Paulus hier nicht sagen, ihr Väter ärgert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht mutlos werden. Haben also die Väter offenbar da weniger Probleme. Mir ist es versagt gewesen, Vater zu sein, deshalb muss ich hier sehr vorsichtig agieren. Ja? Aber ich habe ja vorhin von meinem Vater gesprochen. Und hat meine Mutter auch immer wieder mal eingreifen wollen, um Schlimmes zu verhindern. Aus diesem Grund. Es hängt sicher auch mit dem Gebot der Liebe und der Hingabe an die Frauen zusammen, dass die Väter jetzt in der Beziehung zum Kind auch ein Problem haben. Das muss irgendwo, denke ich, zusammenhängen. Man kann hier sagen, wenn die Kinder merken, dass ihre Eltern bzw. ihre Väter in der Furcht des Herrn und des Hauptes des Christus stehen, dann haben sie auch weniger Probleme, Zuchtmaßnahmen der Eltern anzunehmen. Wenn sie aber dem Vater Nachweise können, du sagst doch das dauernd selber, was ich nicht sagen darf, ja, irgendwelche Kraftausdrücke und sowas, ja, dann ist es schwierig, den Kindern zu verbieten, sag nicht so schlechte Worte. Ja, wenn ich da nicht mit selbem, mit gutem Beispiel vorangehe oder dann auch mal zum Kind sage, oh, jetzt habe ich was gesagt, das hätte ich eigentlich besser nicht sagen sollen, dann hilft es ungeheuer, dem anderen eben das zu tun, was ihm gesagt ist. Wir kennen sehr gut die Anweisungen des Titus, etwa in Titus 2, 7 und 8 übertragen, wo der Paulus dem Titus Folgendes sagt, Titus 2, 7 und 8, lässt den sechsten Vers schon, die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde und nicht zu verurteilende Rede. Und jetzt kommt die Begründung, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und weiter unten heißt es, dass die Lehre unseres Rettergottes geziert werden soll in allem, in Vers 10. Ja, der Hintergrund ist auch dort das Evangelium. Das heißt, wenn ich mich so verhalte, wie ich ermahnt werde aus der Schrift, dann wird das Evangelium Gottes geziert. Es ist dann etwa so, wie es vom Garten Eden heißt, dass alle Bäume und die Früchte, die waren alle lieblich anzuschauen und gut zu essen. Das heißt, da war das Essen dem Schönen und dem Lieblichen, dem lieblich anzuschauen, untergeordnet. Das rein Pragmatische war dem Schönen untergeordnet. Und so können wir das auch vergleichen. Die Ermahnung und unser Verhalten ist sozusagen das Pragmatische und entstehen tut dann das Liebliche. Das Evangelium erscheint dann als etwas Liebliches, wenn ich mich dem Evangelium gemäß verhalte. Titus wird also dort von Paulus aufgerufen, nicht etwa mit dem Prügel um sich zu schlagen und den bösen Kretern und den faulen Bäuchen, wie wir über sie lesen, den Leviten zu verlesen, sondern er sagt, du musst dich als Vorbild darstellen. Weil wenn du als Vorbild lebst, dann hat dein Wort Gewicht. Und dann kommt das Evangelium zum Zug, unter denen, die es hören. Und dann werde ich zu einer Autorität. Ja, wir merken ja sehr schnell, wenn wir es mit irgendwelchen Chefs und sogenannten Autoritäten zu tun haben, ob das wirklich Autoritäten sind oder ob das gemachte Autorität ist. Amtsautorität mit entsprechender Mütze und mit Brillanten und all so Sachen, die da rumhängen. Ja. Wenn ich einen Chef habe, von dem ich weiß, das ist eine Autorität, dann gehe ich auch mal durchs Feuer für den. Wenn das aber eine Amtsautorität ist, dann habe ich Mühe, das zu machen. Keine Frage. Muss es aber trotzdem nach der Schrift so lesen, wirst ja nachher. Läuft die Erziehung jetzt zurück zu den Kindern falsch, sind die Väter eben zu hart, dann werden die Kinder mutlos. Leben braucht Mut, Risikobereitschaft, nämlich das Risiko eines Glaubensschrittes auf sich zu nehmen. Das muss man lernen. Das muss man auch vorgemacht bekommen, wie das geht. Wenn wir das nicht lernen, dann verkommt die Erziehung zu einer Dressur. Und dann ist es wie mit dem Hund. Wenn der Dresseur nicht da ist, dann fängt der Hund auch das Jagen wieder an. Auch wenn man es ihm vorher abgewöhnt hat. Dressur hilft also nicht. Warum? Weil jemand, der dressiert ist, der macht etwas nur, weil man es so macht. Er macht es nicht, weil er überzeugt ist davon, dass das der richtige Weg ist. Wenn ich das schaffe, dass ich jemand überzeuge, seine Frau zu lieben, ja, sich ihrem Mann unterzuordnen, dann muss ich demjenigen das nicht 100 Mal erzählen. Warum? Weil es da drin sitzt und weil es Prozess geworden ist, der eigentlich mehr oder weniger automatisch aus der Liebe Gottes heraus abläuft. Dann werden wir auch lebensfähig. Wir müssen denen, die uns anvertraut sind, ein göttliches Maß an Selbstwertgefühl und Persönlichkeitsbildung vermitteln. Sonst ist der andere nicht lebensfähig. Das gilt im Irdischen wie auch im Geistlichen. Es fehlt jemand dann das bewusste, aus innerer Überzeugung kommende Einfügen wollen in die Ordnungen Gottes. Und das ist das, was die Erziehung in der Gemeinde hervorbringen muss. Dann werden wir nämlich eben stumme Konsumenten, ja, die nur da hocken und das über sich ergehen lassen, damit sie in eine Liste reinpassen, die man irgendwo aufhängt und sagt, wenn du diese 25 Sachen konsequent durchziehst, dann ist alles in bester Ordnung. Du kannst machen, was du willst, aber die 25 Sachen müssen sein. Ja, dann mache ich es halt. Ich weiß dann nicht einmal, warum ich das mache, ja, sondern einfach, weil man es macht. Hat mein Vater schon bremst, heißt es im Schwäbischen, dann bremse ich auch da. Ja, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Ich habe es schon ein bisschen übersetzt. Nun geht es um die Sklaven und die Herren noch in Vers 22. Und folgende: Ihr Knechte, gehorchet in allem euren Herren nach dem Fleische, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchten. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, oder eigentlich heißt es aus der Seele, also mit der Beteiligung des Gefühls, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dienet dem Herrn Christo. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Diese Ermahnungen erfolgen auch auf die Beziehung zum Herrn hin. Die Herren werden darüber angesprochen, dass sie einen Herrn im Himmel haben. Ja? Und das heißt, der Herr auf der Erde muss darüber nachdenken, stimmt die Beziehung zu meinem Herrn, der über mir ist? Und dann kann ich auch geordnet in der Beziehung zum Untergebenen leben. Ja? Wenn ich eine kranke Beziehung zu meinem Herrn habe, dann ist auch die Beziehung zu meinem Nächsten zumindest von Krankheit gefährdet, ja? Weil dann stimmt ja meine innere Einstellung und Haltung nicht. Ja? Und dann kann ich auch keine gesunde Haltung zu dem einnehmen, der mir unter Umständen untergeben ist. Von dort her ist der Gehorsam den irdischen Herren gegenüber abgeleitet. Es soll keine Unterwürfigkeit gespielt werden, das wäre auch wieder Dressur, sondern es soll eine echte Unterordnung aus Überzeugung sein, da wir vom Herrn in diese Abhängigkeiten gestellt werden. Jeder ist ja dort an dem Platz, den Gott ihm gibt. Ja, wenn wir das so lernen, dann hat es eben diese Konsequenz, dass ich unter irgendwelchen irdischen Herren stehe und der Herr mich dahin gestellt hat, und deshalb soll ich mich so verhalten. Und umgekehrt, wer hier dazu berufen ist, Untergebene zu haben, der muss seine Beziehung zu seinem Herrn in Ordnung halten, dann funktioniert es auch eine Ebene weiter runter. In derselben Weise ermahnt Paulus die Sklaven und die Herren. Auch die irdischen Herren unterstehen dem himmlischen Herrn. Vers 23 zeigt uns deutlich die Bedeutung unserer irdischen Arbeit als Dienst für Christus. Manchmal ist mir das schwierig im Alltag nachzuvollziehen. Besonders wenn irgendwelche Dinge angeordnet werden, die ich für unsinnig halte. Die sind es teilweise auch. Ja? Aber ich muss sie trotzdem tun. In Jeremia 51, 58 lesen wir: So spricht Jehova der Heerscharen, die Mauern von Babel, die Breiten, sollen gänzlich geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden. Und so mühen sich die Völker vergebens ab und Völkerschaften fürs Feuer und sie ermatten. Und in Habakkuk 2,13 lesen wir: Siehe, ist es nicht von Jehova der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer sich abmühen und Völkerschaften vergebens sich plagen. Also es ist irgendwo ein Teil der unter die Sünde gefallenen Menschheit, ja, dass sie sich fürs Feuer müht. Dass also alle Mühe irgendwo vergänglich und durchs Feuer verzehrt wird. Und für uns ist es nun interessant, dass der Paulus sagt, alles was ihr irgend tut, auch die Dinge, die fürs Feuer sind, die sind für den Herrn. Das heißt, wir sind leidentlich hineingeordnet, manchmal auch hineingezwängt in manche äußeren Gefängnisse. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass das Gottes Ordnung so ist für mich. Also muss ich auch das, was ich fürs Feuer tue, was ich vom Herrn, wo ich vom Herrn hineingestellt bin, muss ich das für den Herrn tun. Und ich weiß, das, was ich in der Firma entwickle, das ist fürs Feuer. Das weiß ich hundertprozentig, aber ich muss trotzdem ganze Arbeit leisten. Weil wenn zum Beispiel durch meine Schlamperei irgendjemand später mal einen Unfall macht und ums Leben kommt, dann habe ich da Mitschuld. Trage ich Mitschuld, wenn ich nicht konsequent gearbeitet habe. So müssen wir das hier sehen. So meint es auch die Schrift. Die Schrift teilt nicht in profane und heilige Arbeit ein. Es gab ja manchmal so eine Zeit, da haben die jungen Leute alle christliche Berufe lernen wollen. Sie haben geglaubt, wenn sie Krankenschwester oder Kindergärtnerin werden oder Pfleger oder sowas, dann würden sie dem Herrn mehr dienen, wie irgendwo als Busfahrer oder sonst wie als Ingenieur irgendwo. Ja, das ist sehr kurzsichtig gedacht. Und das sehen wir an solchen Worten hier. Was irgend oder was immer ihr tut, sonst würden wir beim Erstellen von Listen über hier ein- oder ausgeschlossene Tätigkeiten geradezu untergehen, wenn das nicht so wäre. Ja? Wenn irgendwo in der Schrift wäre, ja, es gibt heilige Arbeit und es gibt unheilige Arbeit. Das lassen wir besser sein, da gibt es Wichtigeres zu tun. Ähnlich und absolut unmissverständlich sind auch die Worte in Philipper 2 und da möchte ich dann heute mit aufhören, Philipper 2, 14 bis 16. Daher, meine Geliebten, ich lese so einen Vers ab 12, gleich wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, lasset an euch auswirken oder wirket aus eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Und jetzt lesen wir weiter, worin jetzt das besteht. Indem ihr alles, ohne Murren und zweifelnde Überlegungen tut, auf dass ihr tadellos und unanstößig oder unverklagbar seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, in welchem ihr scheinet wie Lichter in dem Kosmos. Das heißt, ich scheine dann wie ein Licht im Kosmos, indem ich alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen tue. Da gehört wirklich alles dazu. Und dazu möge der Herr Gnade geben. Amen. Wir beten noch. Lieber Vater, du siehst, dass es viel leichter ist, Ermahnungen auszusprechen, als selber allen diesen Ermahnungen Genüge zu tun. Aber du hast uns gerufen, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermuntern, in die Ordnungen, in deine Lebensordnungen einzutreten. Und so möchtest du es auch mir schenken und uns allen, dass wir diese Ermahnungen ernst nehmen und dass wir darauf achten, auf das, was uns gesagt ist, jeder für sich, und dass wir darin wachsen und dann dem anderen neben uns, Bruder und Schwester, und auch den Menschen, die um uns sind in der Welt, dass wir es ihnen leichter machen, das zu tun, was ihnen gesagt ist. Und dazu schenke du Gnade. Und du wirst es tun, denn du hast verheißen, Und wir danken dir, Vater, dass du uns nicht ermahnst, ohne dass du uns auch in uns eine Voraussetzung geschaffen hast, dass wir der Ermahnung auch Folge leisten können. Und das ist das Leben aus dir, das neue, unauflösliche Leben. Und dafür sei dir besonders Dank auch an diesem Morgen. Amen.